Werbung.
Jetzt war ich also gerade mit der ganzen Family in der Dominikanischen Republik. Sonne, Strand, alles wunderbar. Und dann machst du den Fehler, aufs Handy zu schauen. Roaming ist im Grunde wie so ein richtig schlechter Trade. Du weißt vorher schon, dass es teuer wird. Machst es aber trotzdem. Und am Ende fragst du dich, wie konnte das passieren? Die Alternative ist auch nicht besser. Irgendwo eine SIM-Karte kaufen. Keine Ahnung, was du da eigentlich bekommst. Klassischer Blindflug. Tja, und irgendwann habe ich mir dann gesagt, jetzt reicht es. Das braucht kein Mensch. Und deshalb nutze ich jetzt Zaily. App runterladen, Reiseziel auswählen, Datenpaket buchen, fertig. Und sobald du landest, bist du online. Ohne Überraschungen, ohne versteckte Kosten. Einfach planbar. Und planbar ist in diesen wilden Börsenzeiten ja schon selten genug. Ganz ehrlich, wenn du im Urlaub anfängst, über Datenpreise nachzudenken, dann läuft dein Setup falsch. Mit Zaily ist das Thema erledigt. Einmal einrichten und gut ist. Zaily, die wahrscheinlich sinnvollste Entscheidung, die du im Urlaub triffst. Wenn ihr die App jetzt runterladet und das Zauberwort Wall Street eingebt, bekommt ihr exklusive 15% Rabatt auf euer erstes Zaily eSIM Datenpaket. Ich wünsche euch gute Reise, viel Spaß beim Surfen, ob im Meer oder im Netz, und den Link gibt es wie immer in der Episodenbeschreibung. Also Guys, an der Wall Street lernt man ziemlich schnell, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und genau das gilt auch beim Online-Shopping. Ich meine, wir alle kennen das. Du bestellst etwas, sieht auf dem Bild aus wie frisch aus der Boutique und kommt dann an wie vom Wühltisch nach Ladenschluss. Und nach dem Motto, auf dem Foto James Bond, im Paket sein entfernter Cousin dritten Grades. Ich persönlich nutze PayPal schon seit Jahren. Warum? Ganz einfach. Beim Bezahlen musst du deine Finanzdaten nicht jedem Shop einzeln geben. Die Transaktionen sind verschlüsselt und genau das gibt mir ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Gefühl. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Käuferschutz. Wenn ein Artikel, den du online mit PayPal bezahlt hast, zum Beispiel nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht, kann der Käuferschutz als Sicherheitsnetz dienen. Heißt, du kannst den Kaufpreis und die ursprünglichen Versandkosten zurückerhalten, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt natürlich kein Freifahrtschein für blindes Shopping. So ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört immer dazu. Aber es ist eben ein Sicherheitsnetz. Und das hat man an der Börse wie beim Online-Shoppen eigentlich ganz gerne. Wichtig übrigens, wenn ihr Geld für Waren und Dienstleistungen sendet, nutzt auch genau diese Option, Waren und Dienstleistungen. Nicht Freunde und Familie, sonst greift der Käuferschutz nicht. Fazit, PayPal hilft dir, sicher online einzukaufen mit verschlüsseltem Checkout und einem Käuferschutz, der im Fall der Fälle für dich da sein kann. Und jetzt zurück zur Wall Street. Da ist es manchmal auch wie beim Online-Shopping. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Weitere Informationen findet ihr übrigens wie immer in der Episodenbeschreibung. So, und jetzt zum Schluss noch ein Disclaimer hinterher. Käuferschutz ist nur bei berechtigten Einkäufen verfügbar. Es gelten die Bedingungen. Es gelten Fristen und andere Bedingungen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt Käuferschutz deiner lokalen PayPal-Nutzungsbedingungen.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt für die neue Visual Pro, die neue Virtual und Augmented Reality Brille. Bei Apple gibt es viel Applaus an der Wall Street, tolle Technologie, aber der Preis ist hoch, die Markteinführung verspätet und abgesehen davon wird das auf der Umsatzseite bei Apple nicht so viel ausmachen. Ansonsten die Aktien von Coinbase stark auf der Verliererseite. Die amerikanische Börsenaufsicht verklagt das Unternehmen, man habe als unregulierte Börse agiert. Ansonsten haben wir erneut Inflationsdaten, die auf weniger Inflation deuten und das Risiko einer Rezession laut Goldman Sachs ist in den Vereinigten Staaten weiter gesunken und liegt jetzt bei nur noch 25%. Schönen guten Morgen aus New York, guten Nachmittag an euch. Wir haben heute eine überwiegend uneinheitliche Tendenz. Die Reaktionen auf die Entwicklerkonferenz bei Apple sind verhalten. Einerseits wird die neue Technologie gefeiert,
Andererseits wird betont, dass das neue Virtual und Augmented Reality Set etwas später auf den Markt kommen wird, als man ursprünglich erwartet hatte, erst Anfang des kommenden Jahres. Viele gingen davon aus, dass wir schon im November, Dezember die neuen Sets sehen werden. Das ist der eine Belastungsfaktor. Der zweite ist der Preis. $3,500 ist heftig und liegt über dem Niveau. Die Wall Street hatte mit $3,000 gerechnet. Und man muss sagen, dass ohnehin das angepeilte Verkaufsvolumen im ersten Jahr so gering sein wird, dass das bei Apple nicht wirklich besonders ausschlaggebend ist. Schauen wir uns mal die Analystenreaktionen an. Bernstein betont, wir haben Schwierigkeiten, den Absatzmarkt zu finden, zu definieren, wo liegt das große Potenzial. Da liegt letztendlich das Kernproblem und der Preis ist so hoch, dass viele Konsumenten davon erstmal Abstand nehmen werden. Wir haben die Credit Suisse, die ja gerade im Integrationsprozess ist bei der UBS. Deshalb gibt es die Credit Suisse vom Namen her auch nach wie vor. Hier sehr viel Applaus, was die Technologie betrifft. Und das Kursziel wird auf $200 angehoben. Die Deutsche Bank ist auch sehr beeindruckt mit den Leistungsfähigkeiten des neuen Sets und betont aber gleichzeitig, dass der sehr hohe Preis die Annahme am Markt verzögern wird und dass ohnehin jetzt auch sehr viel schon eingepreist sei. Das sagte Dia Davidson heute Morgen. Das Problem ist natürlich immer, dass bei so großen Konzernen Geheimnisse schwer gehütet werden können. Die Tatsache, dass gestern eigentlich schon klar war, das Set wird mindestens $3,000 kosten und das Set wird vorgestellt, ne, but jetzt noch diese eine Sache, das nimmt natürlich auch immer ein bisschen den Surprise-Faktor damit raus und die Aktie, schaut euch die Performance an, hat vieles von dem auch schon vorweggenommen. Und grundsätzlich muss man sagen, dass für Apple andere Faktoren mit ausschlaggebend sind. Ne, nehmt euch mal die neuen Macs oder die neuen Laptops und Notebooks, die vorgestellt wurden, da muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass selbst wenn die Nachfrage hier angekurbelt wird, dass die gesamte Mac-Reihe gerade mal 8-9% des Umsatzes von Apple ausmacht. Das hält sich also so ziemlich in Grenzen. Also in anderen Worten, ja, die Resonanzen zu Vision Pro sind ausgesprochen positiv, trotz des sehr hohen Preises. Viele sehen nicht wirklich das Potenzial am Absatzmarkt. Apple sieht das anders und wahrscheinlich wird das erste ein Kickoff sein von vielen anderen Produkten, die in diesem Segment noch gelauncht werden. Und nochmal, es sind andere Faktoren, die für Apple ausschlaggebend sind. Die Tatsache, dass die Preise für Komponenten zum Beispiel wieder rückläufig sind, das kommt den Margen bei Apple zuguten. Wir sehen eine bessere Diversifizierung bei den Lieferketten, vor allen Dingen auch langfristig mit dem Produktionsaufbau in Indien. Und im September werden die neuen iPhones vorgestellt. Und Tim Cook hat sich ja unlängst im Zuge der Ergebnisse auch recht positiv zu der Nachfrage in China geäußert. Das sind alles positive Faktoren. Die Aktie ist auch schon gut gelaufen, ne? Und dass die Entwicklerkonferenz gestern war, so gesehen, nice to have. Es gab keine Downsides. Es gab, abgesehen von dem neuen Virtual Reality Set, nicht wirklich so wahnsinnig viel neue Überraschungen. Und das war es dann auch. Die Aktie ist heute Morgen kaum verändert. Sehr, sehr leicht im Minus. Ein Wert trifft es heute Morgen ziemlich hart. Die Aktien von Coinbase sind vorbörslich fast 15% auf der Verliererseite, nachdem die amerikanische Börsenaufsicht sich also Binance vorgeknöpft hat, geht es jetzt um Coinbase. Man hat eine Klage eingereicht, die amerikanische Börsenaufsicht, und es heißt, dass Coinbase als unregistrierte Börse agiert habe, unregistrierte Wertpapiere verkauft habe und die Börsenaufsicht fordert, dass dies ab sofort und dauerhaft endet. Und damit ist Coinbase deutlich unter Abgabedruck heute Morgen. Wir haben Kommentare von Barclays, mit einem Kursziel von $61. Mitsuo hat ein Kursziel von jetzt nur noch $27 aufgrund der ganzen regulatorischen Risiken. $27 ist das Kursziel bei Mitsuo, der Wert also unter Abgabedruck. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil die eigentliche Story eigentlich aktuell auch eine makroökonomische Story ist. Und hier ist die Nachrichtenlage eigentlich nach wie vor ausgesprochen positiv. Na, wir haben wieder Daten, die darauf deuten, dass Inflation an Dynamik verliert. Die Verbraucherpreise in Taiwan und in Thailand sind unter den Erwartungen. Und ich nenne diese Beispiele ganz bewusst. Ne? Ich meine, wer hat schon Thailand und Taiwan auf dem Radar für die Verbraucherpreise? Aber wenn ihr euch die Verbraucherpreise mal in den letzten 2 Wochen anschaut, diejenigen, die schon gemeldet wurden, von Indonesien zum Beispiel, von Südkorea, von Euroland, dann sehen wir in weiten Teilen dieser Welt, dass Inflation erheblich an Dynamik verliert. Und heute Morgen um 5 Uhr meiner Zeit hat sich auch die EZB zu Wort gemeldet. Und hier sind die Inflationserwartungen ebenfalls signifikant zurückgelaufen. Die Steigerungen vom Vormonat sind quasi nahezu ausradiert und ein Faktor also mehr, der darauf deutet, dass wir in eine Phase der Disinflation hineinlaufen. Jetzt haben wir trotzdem über Nacht einige Überraschungen von Notenbanken bekommen. Die australische Notenbank hat den Leitzins trotzdem um 25 Basispunkte angehoben. Damit hatten Marktteilnehmer nicht gerechnet und die Notenbank signalisiert, dass weitere Anhebungen notwendig sein könnten. Wir haben diese Woche am Mittwoch die Tagung der kanadischen Notenbank. Auch hier steigt jetzt das Risiko, dass wir nochmals eine Zinsanhebung bekommen. Und die Vereinigten Staaten, die USA, da wird vor allen Dingen die kommende Woche spannend sein. Wir haben nächste Woche Tagung der Federal Reserve. Wir haben nächste Woche auch Inflationsdaten anstehen. Wir haben am 15. die Tagung der EZB, am 16. die Tagung der Bank of Japan. Und ganz interessanter Kommentar heute Morgen von Goldman Sachs. Und man muss sagen, dass Goldman in diesem Jahr mit den Wirtschaftsprognosen sehr gut gelegen hat. Jan Hatzius war von Beginn an in diesem Jahr sehr skeptisch, dass wir wirklich eine deutliche Abkühlung am Arbeitsmarkt sehen würden. Goldman erwartet zum Jahresende nur eine Arbeitslosenrate von etwa 4%. Wir sind bei 3,7%. Das ist kein merklicher Anstieg. Und Goldman Sachs hat auch schon vor Monaten gesagt, dass das Risiko einer Rezession innerhalb der nächsten 12 Monate bei nur 35% liegt, während im Schnitt die Volkswirte an der Wall Street eine Wahrscheinlichkeit von 60% angepeilt haben. Ja, hat Goldman Sachs also sehr gut gelegen und Jan Hatzius reduziert heute Morgen die Wahrscheinlichkeit einer Rezession innerhalb der nächsten 12 Monate von 35 auf jetzt nur noch 25%. Das ist eigentlich recht positiv für die Wall Street. Es gibt einen Haken, ich hatte das gestern in der Opening Bell schon angesprochen, keine Zinsanhebung im Juni, aber das CME FedWatch Tool signalisiert eine 80% Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung Ende Juli. Also vielleicht wirklich nur eine Pause der Juni-Tagung. Und Jan Hatzius nimmt Ähnliches an. Auch er glaubt, die US-Notenbank wird jetzt im Juni erstmal pausieren. Es sei aber am wahrscheinlichsten, dass wir im Juli, Ende Juli, nochmals eine weitere Zinsanhebung sehen werden. Für mich sind das stückweit ungelegte Eier. Das hängt sehr stark an von den Wirtschaftsdaten, die in der Zwischenzeit gemeldet werden. Und anhaltend moderates Wirtschaftswachstum bei zunehmend disinflationären Trends. Nochmal, JP Morgan glaubt, dass die Verbraucherpreise in den USA Ende Juli schon bei 3,2% liegen werden. Das müsste der Notenbank eigentlich Raum geben, um auch Ende Juli von einer Zinsanhebung abzusehen. Aber in der Tat, ne, haben wir bis dahin noch sehr viele Wirtschaftsdaten, die das natürlich auch bestätigen müssen. Und ich finde, so richtig überraschend ist die Rhetorik der Notenbank nicht, dass man im Umfeld einer insgesamt noch relativ hohen Inflation nicht hingehen möchte und sagt, look, wir haben jetzt die Pause der Zinsanhebung, das war's mit Zinsanhebung, sondern dass man die Tore offen lässt und sagt, look, wir haben jetzt die Pause, vielleicht bleibt es eine Pause, wenn die Daten es aber notwendig machen, könnten wir weitermachen. Für mich rhetorisch gesehen macht das absolut Sinn. Es wäre dumm für die amerikanische Notenbank heute hinzugehen und zu sagen, das war es jetzt endgültig. Denn wenn die Inflation nicht zurücklaufen sollte, dann steht die Notenbank Ende Juli zu guter Letzt mit runtergelassenen Hosen da. Nach dem Motto, well, ihr habt doch gesagt, das war's jetzt. Jetzt müsst ihr doch wieder was machen. Ja, seid ihr denn blöd? Ja? Also von daher glaube ich, die Rhetorik ist nicht wirklich überraschend und nichtsdestotrotz, und ich glaube, das muss man im Auge behalten, wir haben sehr viele Indikatoren, die darauf deuten, dass wir eine zunehmende Normalisierung der Inflation sehen werden. Wir haben heute einen Bericht im Wall Street Journal, dass die Mieten in den Vereinigten Staaten in den nächsten 18 Monaten sinken dürften. Warum? Weil in den nächsten 18 Monaten sehr viele neue Mietwohnungen auf den Markt kommen. Punkt 1. Wir haben die Ergebnisse von Siena heute Morgen. Die Aktie verliert 6% und der Tenor ist eigentlich ähnlich wie bei Cisco. Nämlich die Tatsache, dass aufgrund der verbesserten Lieferketten kann man jetzt die Aufträge, die eingegangen sind, schneller abarbeiten und man kann schneller ausliefern. Auch das zeigt eine Normalisierung. Lululemon hatte betont, dass die Transportkosten erheblich zurückgelaufen sind. Auch das ist eine Normalisierung. Und die Aktien von Siena, wie gesagt, sind auf der Verliererseite. Ich nehme mal an, dass das mit den Aussichten zu tun hat. Wir haben heute Morgen den Conference Call von Siena. Und da wird man sich oder hat man sich vermutlich schon dazu geäußert. Denn im abgelaufenen Quartal sind die Zahlen ganz gut. Wir haben auf der Ertragsseite einen Gewinn, der die Schätzungen des Marktes um etwa 22% schlägt, ordentlich also. Der Umsatz lag gerade mal im Rahmen der Erwartungen. Da sieht man also, dass sich auch hier die Margen erheblich verbessert haben. Und Margen, das ist die große Story, die die Gewinne in den letzten Quartalen hochgehalten haben. Die Aktien von GitLab sind heute Morgen fast 30% im Plus. Das abgelaufene Quartal lief sehr gut und die Aussichten wurden ebenfalls nach oben revidiert. So, der Marmeladengigant J.M. Smucker ist quasi unverändert, unwesentlich im Plus. Das Ergebnis 18% über Vorjahresniveau und auch über den Schätzungen. Und wir sehen die gleiche Story wie bei allen anderen Konsumgüterunternehmen. Die Preise werden einfach hochgeschraubt zu Lasten der Verbraucher. Die Volumen sind also eher rückläufig, aber die Preissteigerungen machen die Musik bei den Ergebnissen. Das gesamte, der gesamte Ertrag pro Aktie, der über den Schätzungen lag, wurde einzig und allein durch Preisanhebungen umgesetzt. Noch ein Wort zu Taiwan Semiconductor. Die haben die Aussichten, die Umsatzaussichten für das erste Halbjahr bestätigt, betonen aber, dass die geplanten Kapitalinvestitionen eher am unteren Ende der angepeilten Spanne liegen werden. Kann also durchaus sein, wenn so ein Gigant die Investitionspläne, ich will nicht sagen drosselt, aber das untere Ende der Spanne erreicht, dass die Chip-Maschinenbauwerte heute Stück weit mit unter Druck geraten und ein paar Gewinnmitnahmen sehen. So, das war's also zu Apple und Coinbase. Die Aktien von FedEx werden heute Morgen bei JP Morgan empfohlen. Das Kursziel $228. Das Kursziel wurde leicht reduziert. Ich muss das übrigens korrigieren. JP Morgan hat das Kursziel von FedEx gesenkt und bleibt bei der Aktie bei neutral. Wir haben ein anderes Brokerhaus, das heute Morgen betont, dass FedEx im Vergleich zu UBS mittlerweile rechte interessant sei. So, jetzt mache ich an der Stelle mal Schluss. Wünsche euch einen guten Handelstag. Freut mich, dass ich das heute noch mal live machen konnte, die Opening Bell. Heute Nachmittag geht es also nach Kalifornien, nach Santa Monica zum Thema Geopolitik. Und dann am Donnerstag bin ich bei Dan Niles. Auf das Gespräch freue ich mich insbesondere, weil er auf Technologie fokussiert ist. Schon im Umfeld der Internet, der Dotcom-Bubble, einer der sogenannten All-Star-Analysten an der Wall Street war. Was sagt er zu dem ganzen Thema AI, zu dem Boom, zu dem Hype? Wo liegt der Unterschied zwischen Hype und Boom? Was sagt er zu der Marktbreite, die ja immer noch sehr stark auf dem Tech-Sektor lastet? Ist das wirklich negativ oder ist das nicht zu guter Letzt sogar positiv, dass quasi ein Sektor den Markt nach oben führt? Bin gespannt, wie das Gespräch läuft. Ich werde mich also trotzdem aus Santa Monica und Seattle melden und allerdings verspätet und werde die Opening Bell also nicht immer schaffen. Wir haben 9 Stunden Zeitunterschied zu Kalifornien. Das macht die Situation nicht leichter. So spätestens am Freitag habt ihr dann wieder die Opening Bell. Da werde ich zwar ein bisschen platt sein, weil ich um etwa 12.30 Uhr morgens in New York landen werde. Aber Freitag habt ihr die Opening Bell wieder zu gewohnter Stunde. Euch also einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.